Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wir fragen in dieser Stunde, was uns Heimat bedeutet in diesen Zeiten der Pandemie. Trautes Heim, Glück allein, kann's das sein? Wir blicken dann zurück auf das Tanzjahr 2020 und wir schauen auf Häuser. Dort oben bei der Katze wohne ich. Ein Bildband dokumentiert Fassadenmalerei in Berlin. In dieser Woche senden wir hier in Fazit Deutschlandfunk Kultur eine Reihe, in der wir uns mit Themen des täglichen Lebens beschäftigen, Themen, die uns durch die Erfahrungen mit der Pandemie seit dem Frühjahr unerwartet stark prägen. Wir denken nach über unser verändertes Zeitempfinden und über Entschleunigung. Wir fragen, wie wir wohnen, wie kleiden wir uns, da wir ja nicht mehr zu Festen, nicht mehr in die Oper, ins Theater gehen, zu irgendwelchen festlichen Veranstaltungen. Gestern haben wir hier in Fazit gefragt, wie sich unser Verhältnis zu Freundschaft, zu Freundschaften, Freundinnen, Freunden verändert hat. Heute soll es um Heimat gehen. Hat die Krise unser Heimatverständnis verändert? Wie werden wir Heimat nach der Krise denken und vielleicht auch erfahren? Darüber möchte ich sprechen mit meinem Gast. Zu mir ins Studio gekommen ist die Germanistin und Anglistin Susanne Scharnowski. Sie arbeitet an der FU Berlin und hat im vergangenen Jahr das Buch geschrieben Heimat, Geschichte eines Missverständnisses. Frau Scharnowski, schönen guten Abend.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Passend zur kalten Jahreszeit habe ich einen Tee mitgebracht. Ich habe ihn in einem Öko-Supermarkt gekauft. Melisse und Heimat heißt dieser Tee. Man sieht auf dem kleinen Karton gezeichnet ein Reh, ein paar Blumen, Gras, zwei Bäume im Hintergrund. Wundert es Sie, dass der Begriff Heimat jetzt auch im Bio-Supermarkt als Bezeichnung für einen Kräutertee angekommen ist?
Nein, überhaupt nicht. Ich danke Ihnen dafür. Den hatte ich in der Tat noch nicht gesehen. Aber Sie wissen ja wahrscheinlich, es gibt schon seit einigen Jahren in verschiedenen Supermärkten eine wahre Fülle an Produkten, die mit irgendwelchen Heimatlabels verkauft werden. Unsere Heimat nah und gut oder von hier. Also dieser Trend gerade im Marketing ist schon relativ etabliert.
Da wird nicht über Region gesprochen, natürlich auch über Region, aber Heimat ist nochmal anders konnotiert.
Ja, also in diesem Kontext spielt es aber natürlich darauf an. Und damit wird suggeriert eine Nähe, also eine Nähe zu einem Ort. Es wird aber auch suggeriert ein Wohlbefinden natürlich. Also Melisse, das klingt ja schon so beruhigend. Und Melisse in Kombination mit Heimat ist dann wahrscheinlich noch eine Potenzierung. Also ich würde sagen, das ist ein durchaus etablierter Trend, gerade im Marketing, auch im politischen Marketing natürlich. Weil einfach sich ja gezeigt hat in den letzten Jahren, also seit 2015 wurde das ja verstärkt untersucht. Heimat ist für 80-90% der Deutschen ein positiv, und zwar ausschließlich positiv konnotierter Begriff. Da denken sie an Gerichte aus der Kindheit, bestimmte Landschaften oder Dialekte. Also das ist gar nicht so neu. In den vergangenen Jahren aber gab es gerade auf der politischen Ebene natürlich viel Debatten darum, also auch sehr viel Kritik, nicht nur an dem Marketing, sondern auch an dem Begriff überhaupt, dass wir auch ein Heimatministerium haben oder eigentlich sogar drei, wurde sehr kritisch gesehen, durchaus mit guten Gründen. Und was jetzt anders ist, also ich hätte sonst gerne einen Hüggepunsch mitgebracht, den ich in meinem Bioladen gesehen habe.
Dänisch.
Der heißt einfach nur Hügge, weil Hügge ist das Pendant. Also im Moment haben wir so einen wahren Hügge-Boom. Wir haben gerade, es hat wahrscheinlich auch mit der Jahreszeit zu tun, während wir im Sommer oder im Frühjahr, während des ersten Lockdown, war wirklich viel von Heimat die Rede. Also da ging es darum, wir machen Urlaub in der Heimat, wir entdecken die Schönheiten der Heimat.
Hygge ist ein dänisches Wort, glaube ich, für Gemütlichkeit oder Behaglichkeit. Ich weiß nicht genau, wie man das übersetzt.
Hygge ist ein dänisches Wort für, ja, also es wäre das Pendant unserer Gemütlichkeit. Die klingt aber gleich spießig, nicht? Also es ist irgendwie hipper, wenn man das Hygge nennt.
Nochmal kurz zurück zu dem Tee. Der schmeckt kräuterig und harmonisch, steht auf dieser Schachtel. Ist Harmonie ein wichtiger Begriff im Bedeutungsfeld von Heimat?
Zumindest was die emotionale Komponente betrifft. Also sicherlich ist das etwas, was viele Leute damit assoziieren. Also eine Übereinstimmung, ja, des Menschen mit seiner Umgebung. Er fühlt sich wohl. Wohlbefinden, Harmonie und ja, letzten Endes wahrscheinlich auch sowas wie Gesundheit steckt da womöglich mit drin. Deshalb die Melisse.
Jetzt haben wir Frau Scharnowski natürlich noch nicht über den politisch aufgeladenen Heimatbegriff gesprochen. Das war ja mal ein Kampfbegriff. Ist er nicht mehr, oder?
Das würde ich so nicht sagen. Also einerseits nein, weil also viele Parteien beziehen sich inzwischen drauf. Ne? Die Linke hatte in Mecklenburg-Vorpommern eine große Plakataktion. Heimat ist da, wo Familie ist. Also gleich zwei sehr konservative Begriffe werden besetzt. Das ist inzwischen durchs ganze Parteienspektrum vertreten. Das machen nicht mehr nur Rechte. Aber es gibt schon immer noch heftige Kritik daran, den Begriff überhaupt zu verwenden. Und das eine ist das Politische, das andere ist aber, und das fand ich jetzt gerade im Zusammenhang mit den Lockdowns und unserer gegenwärtigen Situation interessant, es galt ja bis vor ganz kurzer Zeit ein Ideal großer Beweglichkeit und grenzenloser Beweglichkeit. Also wir sollten uns eigentlich nicht sehen als Menschen, die an einen Ort gebunden sind, an ein ganz bestimmtes Gemeinwesen, sondern potenziell der ganzen Welt zugehörig und potenziell auch uns auf der ganzen Welt bewegen könnend. Das hat sich ja jetzt radikal verändert. Und diese Idee des, wie soll ich sagen, also eines globalen, digitalen Nomadentums, die ist plötzlich gar nicht mehr so en vogue mit einem Mal.
Auf das Thema Pandemie, Corona, können wir nachher vielleicht nochmal ausführlich zu sprechen kommen. Selbstverständlich, das ist ja das, warum wir auch über diesen Begriff Heimat sprechen. Aber mich würde die Geschichte dieses Begriffs dann doch nochmal ein bisschen interessieren und auch das, was wir damit so assoziieren, unabhängig von der aktuellen Situation. Auf dem Umschlag Ihres Buches Heimat sieht man den Ausschnitt einer Häuserfassade, Fachwerk, ein Klappladen und ein Sprossenfenster. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass das Fenster doppelt verglast ist. Also es ist ein Thermofenster. Die Vereinigung also, wenn man so will, von Tradition und Moderne oder soll ich sagen, die Versöhnung von Tradition und Moderne. Habe ich dieses Bild, die Bedeutung dieses Fensters überinterpretiert?
Ich gestehe, das mit der Doppelverglasung ist mir gar nicht aufgefallen, aber das ist ein interessanter Punkt, zumal mir dazu einfällt, dass vor einiger Zeit mal, es ist schon ein paar Jahre her, da wurde Angela Merkel gefragt, was sie an Deutschland eigentlich so gut findet. Und ich glaube, sie hat gesagt, die gut verglasten Fenster, also diesen Schutz vor der Außenwelt, das wäre dann die Interpretation. Also vielleicht nicht so sehr die Moderne, sondern eher das sich abschotten von der Außenwelt. Also so würde ich das Fachwerkhaus interpretieren. Das wäre übrigens nicht meine Wahl gewesen für das Cover, weil das eben eigentlich mehr mit dem Zuhause zu tun hat. Heimat, wenn wir uns die Geschichte angucken, ist tatsächlich, so wie ich es verstehe, ein Wort, das dadurch zum Kampfbegriff wurde, weil es sich gegen Moderne und Fortschritt wandte und für Tradition einsetzte, gegen Modernisierung, vor allen Dingen im Bereich der Industrialisierung, gegen Urbanisierung, gegen die Zerstörung von Landschaften, von Kulturdenkmälern.
Also eine Abwehr eigentlich.
Naja, Abwehr klingt gleich so negativ. Also man könnte auch sagen, die Heimatschützer um 1900 waren die ersten Umweltschützer, also in einem sehr lokalen Sinne. Ja, die wollten eben irgendwelche Wasserfälle oder Berge oder Bäume beschützen vor Tourismus, vor Straßen, vor Eisenbahnen und so weiter.
Ein Gespräch über den Begriff Heimat mit der Berliner Literaturwissenschaftlerin und Anglistin Susanne Scharnowski. Frau Scharnowski, die Corona-Krise hat unser aller Verhalten geändert. Distanz halten, stark eingeschränkte Bewegungsfreiheit, zu Hause bleiben mit Ausrufezeichen. Der öffentliche Raum, den wir uns normalerweise teilen, der ist nur noch eingeschränkt zugänglich. Wie wirkt sich das alles auf das aus, was wir Heimat nennen?
Das wird sehr interessant sein, das zu verfolgen. Diese Situation ist ja noch nicht abgeschlossen. Wir stecken mittendrin. Ich glaube, es ist schwer zu sagen, wohin sich das entwickeln wird. Was mir auffällt, ist, dass, wie gesagt, früher im Jahr, also beim ersten Lockdown, wurde tatsächlich viel von Heimat gesprochen. Also davon, dass wir jetzt, wo wir eben nicht mehr reisen können oder sollen, Zeit und Muße haben, unsere Heimat zu entdecken. Vielleicht auch die Schönheiten vor der Haustür, das hat, glaube ich, der Spiegel geschrieben. Das war so ein Trend. Oder auch, dass man vielleicht mehr Sinn dafür entwickelt, wie es in der eigenen Stadt aussieht, dass man sich darum kümmert, dass es schön ist, dass die Grünanlagen gepflegt sind, dass man sich um die Bäume kümmert, was auch immer. Also das war im Frühjahr so eine Tendenz. Aber jetzt, vielleicht jahreszeitlich bedingt, da sind wir wieder bei EMT, man geht nicht mehr so viel nach draußen, man bleibt eher drinnen. Und jetzt ist eher dieser Hygge-Trend zu beobachten.
My home is my castle, könnte man auch sagen. Also auch der Schutz sozusagen. Die eigenen vier Wände, die wiegen mich zumindest in Sicherheit.
Absolut. Oder auch trautes Heimglück allein. Also das ist so ein Spruch, der früher rot gestickt über den Sofas oder Küchentischen hing. Da bin ich geschützt und da habe ich auch noch Gestaltungsmacht. Da kann ich also sagen, ich habe rote Kissen oder grüne Kissen, ich trinke Hüggetee oder Hüggepunsch. Und draußen entzieht sich ja viel meiner Kontrolle. Ich habe viele Regeln, die ich beachten muss, aber zu Hause bin ich auch frei.
Draußen bedeutet soziale Orte, Restaurants sind geschlossen, Theater sind geschlossen, Museen sind geschlossen, Kinos. Geht damit auch ein Stück Heimat verloren, wenn ein Stück sozialer Ort verloren geht?
Aus meiner Sicht schon, weil für mich eben Heimat nicht das eigene Zuhause ist, wo ich bestimmen kann, welche Farbe die Tapeten haben, sondern ein Pädagogikprofessor der 20er Jahre, Eduard Spranger, hat das Bild von Heimat entworfen, was mir sehr gut gefällt. Das sind wie konzentrische Kreise. Das fängt eben an mit meinem ganz privaten Raum, dehnt sich aber immer weiter aus. Und dazu gehört eben tatsächlich auch das Erleben eines Gemeinwesens und potenziell auch die ganze Welt. Also eine kosmopolitische Vorstellung ist da durchaus denkbar. Aber wie gesagt, so ein Ausdehnen. Und im Moment erleben wir eher das Zusammenschrumpfen. Also diese Kreise ziehen sich zusammen. Der öffentliche Raum wird vielleicht eher als bedrohlich erlebt, weil da Viren zirkulieren oder eben weil strenge Regeln da sind. Und er verliert auch seinen Reiz, weil viel, was die Großstadt ausmacht, tatsächlich geschlossen ist oder als Problem wahrgenommen wird. Und natürlich auch der öffentliche Raum, in dem wir mit Fremden kommunizieren, also in dem wir Begegnungen haben, auch unerwartete. Das wird alles sehr stark eingeschränkt. Und für mich persönlich ist das tatsächlich ein gewaltiger Heimatverlust.
Frau Schanowski, Sie sind Wissenschaftlerin. Wenn Sie jetzt mit Ihren Freunden nicht mehr auch über Inhalte diskutieren können, bedeutet das auch ein bisschen einen Verlust an intellektueller Heimat?
Für mich ist zunächst mal der größte Verlust der, dass ich mit den Studierenden nicht mehr in einem Raum sein kann. Also es ist wirklich ein Unterschied, ob ich digital kommuniziere über Videokonferenzen oder im gleichen Raum bin. Und das spielt vielleicht bei dieser intellektuellen Heimat eine große Rolle, weil ich nicht glaube, dass Ideen unabhängig von unseren Körpern existieren. Also was ich sehr stark vermisse im Moment, ist eine Diskussion darüber, inwiefern unsere Körper wirklich auch beteiligt sind. Also das Dasein im Raum, ja, Körper im Raum zu erleben und mit anderen im gleichen Raum zu sein, als Option Gedanken auszutauschen und auch die anderen anders wahrzunehmen. Also ich benutze ein Wort jetzt so ein bisschen in Anführungszeichen, weil das so einen gewissen Ogu hat, also ganzheitlich. Also ich höre eben nicht nur die Stimme oder lese im Chat irgendwelche Ideen, sondern ich nehme einen anderen Menschen wahr, eben auch mit meinen anderen Sinnen. Das fehlt sehr stark. Also Ideen gibt es nach wie vor und auch den Austausch über Ideen. Das ist gar nicht so sehr das Problem. Aber all das, was diese Ideen noch mittragen, das Informelle, das Emotionale.
Ein Blick voraus können wir wagen, glaube ich, auch am heutigen ersten Weihnachtsfeiertag. Ein Blick voraus auf die Zeit nach der Corona-Krise. Werden wir denn unser Verständnis ändern von Nähe und von Ferne, von der Region und der großen, weiten, der grenzenlosen Welt?
Also es gibt zwei Dinge, was ich glaube und was ich mir wünsche. Also was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich so eine Art Verortung, also eine größere Wertschätzung auch unserer unmittelbaren Lebensumwelt.
Eine neue Verortung.
Eine Wiederverortung vielleicht. Also Bruno Latour hat ein terrestrisches Manifest geschrieben. Also so in diese Richtung würde ich ganz gerne gehen, dass wir also tatsächlich einen Sinn dafür entwickeln, wo wir leben und wie dieses Leben dort beschaffen sein soll. Was ich befürchte, ist aber, dass wir eigentlich uns eher in diese Welt des Digitalen zurückziehen. Das hat gewiss gewaltige Vorteile, aber das birgt eben auch Gefahren. Und also diese seltsame Mischung aus dem digitalen Raum, in dem alles so grenzenlos verfügbar scheint, Serien und Informationen und Meinungen und Fakten und zugleich diese unglaubliche Beschränkung, diese physische Beschränkung. Ich glaube, dass die uns nicht guttun wird, aber da müssten wir wahrscheinlich mehr drüber nachdenken.
Kann man die These aufstellen, im digitalen Raum gibt es keine Heimat?
Also viele Leute haben so seit ein paar Jahren, finden sie im Internet eine ganze Menge Texte, die sagen, endlich finden wir unsere Heimat im Digitalen. Das ist natürlich eine sehr stark körperlose Vorstellung von Heimat, die mir allein schon deshalb sehr widerstrebt, weil sie meiner Vorstellung widerspricht, dass wir eine körperliche Erfahrung brauchen, auch um unsere Umwelt, also auch die natürliche Umwelt wahrzunehmen, die ja geschützt werden muss.
Was bedeutet Heimat? Wie hat sich der Begriff entwickelt, gerade in Zeiten der Pandemie? Darüber habe ich mit der Literaturwissenschaftlerin Susanne Scharnowski gesprochen. Sie hat das Buch geschrieben, Heimatgeschichte eines Missverständnisses. Morgen setzen wir unsere Reihe fort. Dann sprechen wir über die Bedeutung von Forschung und Wissenschaft in diesen durch die Pandemie so bewegten Zeiten mit dem Wissenschaftshistoriker Jürgen Renn.
Was mir heilig ist.
Was mir heilig ist, das haben wir auch in diesem Jahr wieder Prominente aus dem Kulturbereich gefragt. Jetzt antwortet Juliane Köhler. Sie ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen in Deutschland, zu sehen auf der Theaterbühne, zum Beispiel im Residenztheater München oder im Kino und im Fernsehen. Die Liste ihrer Rollen ist lang, genauso die ihrer Auszeichnungen. Sie spielte unter anderem die Hauptrolle in Caroline Links Oscar-prämiertem Film Nirgendwo in Afrika. Was mir heilig ist, beantwortet von Juliane Köhler.
Was mir heilig ist. Heilig ist mir Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit und Freiheit. Damit meine ich die innere und natürlich auch die äußere Freiheit. Und ich glaube, die Fähigkeit, innere Freiheit zu erlangen und sie in sich wachsen zu lassen, fängt schon ganz früh an, also eigentlich schon bei den kleinen Kindern. Und ich halte es für extrem wichtig für die Entwicklung unserer Gesellschaft, dass man kleine Kinder schon zur inneren Freiheit erzieht, dass man sie so sieht, wie sie sind und so akzeptiert, damit sie später aus dieser inneren Freiheit heraus in der Lage sind, eigenverantwortlich zu handeln und zu entscheiden und sich als Individuum zu sehen in der großen Masse. Mir ist auch Wahrhaftigkeit heilig. Sie berührt mich auf der Bühne und im Film und auch im Leben. Und dazu gehört natürlich Ehrlichkeit. Und das ist für mich auch Nähe und Liebe und Zusammenhalt. Ich erlebe es eben, wenn ich als Zuschauer im Theater sitze zum Beispiel oder im Kino und mir einen Film anschaue, und da sehe ich diese Wahrhaftigkeit, die eben eng verbunden ist mit so einer wirklichen Ehrlichkeit. Wenn das ein Stück für mich leistet oder ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, dann bin ich sehr berührt und dann merke ich, dass mir genau das heilig ist, auch für mich selbst als Schauspielerin. Das versuche ich. Ich versuche sozusagen im Theater, genauso wie im Leben, diese ganz extreme Ehrlichkeit zu haben und diese Wahrhaftigkeit. Also Authentizität ist kein gutes Wort. Aber ich glaube eben, dass das genau der wichtige Punkt ist, der die Menschen irgendwohin berühren kann oder wohin verzaubern kann oder ihnen Möglichkeit geben kann, wirklich einzutauchen in so ein Thema. Ja, und dann bewegt sich etwas in uns Menschen. Und das geht, glaube ich, nur mit Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten, die jetzt besonders schwierig sind, wird das, genau das, besonders spürbar. Und natürlich auch jetzt im Hinblick auf Weihnachten. Es ist für mich doch auch heilig, dieses Fest, weil es uns eigentlich alle zusammenführt wieder für einen kurzen Moment und durchatmen lässt.
Was mir heilig ist, die Schauspielerin Juliane Köhler war das. Morgen hören wir die Gedanken des Saxophonisten Johannes Enders. Er gehört zu den wichtigsten Jazzmusikern in Deutschland. Wenn wir jetzt auf das Tanzjahr 2020 zurückblicken, dann ist völlig klar, im Mittelpunkt steht die Corona-Pandemie und die Frage, wie denn die Tänzerinnen und Tänzer, die Choreografinnen und Kompanien damit fertig geworden sind. Tanzaufführungen konnten nur sehr bedingt stattfinden. Immerhin konnte in der zweiten Jahreshälfte wieder geprobt werden, unter strengen Hygienevorschriften, das heißt mit viel Abstand und oft auch mit Maske. Elisabeth Nehring, wie sind denn Tänzer und Choreografen auf und hinter der Bühne mit den Kontaktbeschränkungen überhaupt umgegangen?
Ja, ich finde doch immerhin sehr kreativ. Es war natürlich erst einmal ein Schock für alle. Ab März durften ja nicht nur keine Aufführungen mehr stattfinden, sondern es durfte auch nicht mehr in der Gruppe geprobt und trainiert werden. Die Proben- und Trainingsstudios waren zu. Das galt natürlich nicht nur für die Tänzer und Choreografen, sondern auch für Schauspieler und andere Berufsgruppen aus der darstellenden Kunst. Aber für die Tanzschaffenden bedeutet das doch immer eine besondere Problematik, weil sie eben in besonderer Weise auf ihr tägliches Training angewiesen sind. Und dafür brauchen sie das Studio, sie brauchen Platz, es braucht Raum für ein Tanztraining, bei dem sich der Körper entfaltet. Und deswegen sind auch diese Aufnahmen von Weltklasse-Tänzern, die in ihrer Küche sich fit halten und das Küchenboard als Ballettstange nehmen, so legendär geworden in den sozialen Medien. Ansonsten haben Tänzerinnen und Choreografinnen schon versucht, kreativ mit der Situation umzugehen und zum Beispiel auch die Abstands- und Kontaktbeschränkungen in ihre künstlerische Arbeit zu integrieren.
Immerhin, es hat ja einige wenige Tanzaufführungen gegeben in diesem Jahr, vor allem in den Sommermonaten. Was ist Ihnen denn davon, Frau Nehring, in Erinnerung geblieben?
Ja, in diesem Jahr sind es vor allen Dingen die großen Produktionen. Es gab ja nicht viele, Sie haben es gesagt, mit vielen Tänzerinnen und Tänzern auf der Bühne, weil da Corona, sage ich mal in Anführungsstrichen, durch diese Abstandsregeln sehr präsent war und eben auch diese uns allen ja auferlegte physische Distanzierung sowohl atmosphärisch als auch thematisch sehr stark spürbar war. Am deutlichsten und eindrücklichsten sicherlich in John Neumeyers Ghostlight in der Hamburger Staatsoper, wo 60 Tänzerinnen und Tänzer aufgetreten sind. Da ging es sehr um Distanz und es war eben das Social oder Physical Distancing war da deutlich spürbar. Und auch bei einem anderen Abend, da ging es mir ähnlich, der neue Direktor des Ballett am Rhein, Demis Volpi, hat mit seiner brandneuen und sehr jungen, wunderbaren Truppe auch so einen Tanzabend um die Distanz gemacht. Sehr berührender Abend und der auch deswegen so emotional aufgenommen wurde, weil sie sich innerhalb von 36 Stunden entschieden hatten, diesen Abend zweimal zu tanzen, weil eben noch mal weniger Leute ins Theater durften. Und das ist auch eine Erfahrung, die uns, glaube ich, allen in Erinnerung bleiben wird, diese wahnsinnig leeren Zuschauerräume. Also wenn man mit 249 anderen Menschen in einem Theater für 1200 oder 1500 Menschen sitzt, das ist eine durchaus total ungewohnte Situation gewesen.
Die Theater haben ja vor allem während des ersten Lockdowns sehr viel gestreamt, darunter auch so manches Experiment. Und wie das bei Experimenten so ist, die können auch mal schief gehen. Auch das kann ja ein Erkenntnisgewinn sein, ein schiefgegangenes Experiment. Welche Versuche gab es denn im Tanz?
Ja, gerade vor einigen Wochen hat der Choreograf Richard Siegel in Köln eine Aufführung gezeigt, die eigentlich analog stattfinden sollte und dann komplett ins Digitale verlegt wurde. Die hat auf drei verschiedenen Ebenen einerseits tanzende Tänzer gezeigt, aber eben auch so aus ganz verschiedenen Perspektiven, so eingefangen die Blicke auf die Tänzer, aber auch gleichzeitig Schauspieler, die Texte sprechen. Das ist schwer zu beschreiben, ganz komplexe digitale Inszenierung, wo aber eben der Tanz nicht nur abgefilmt wurde, sondern wirklich das Digitale mit diesen vielen Möglichkeiten der Überlagerung und des Nebeneinanders genutzt wurde. Das war auf jeden Fall nicht 100% gelungen, aber es war ein interessanter Versuch. Und manchmal muss ich sagen, wir hatten es gerade letztens, kann auch eine Dokumentation durchs Video wirklich ganz toll sein. Dance On hat Stücke von Lucinda Childs wieder aufgenommen. Und da ist das Video ganz toll, weil man einfach so nah an die Tänzerinnen und Tänzer rankommt. Insgesamt muss ich sagen, bei all den Versuchen und Streamings und Dokumentationen bleibt der Tanz für mich eine Live-Kunst, die die körperliche Präsenz braucht. Und wenn uns nun Corona wirklich eines gerade zeigt, ist, dass es echt keinen Ersatz gibt für physische Präsenz und reale Anwesenheit. Und dafür steht der Tanz natürlich auch.
In jedem Jahr, Frau Nehring, gibt es ein, zwei Themen, über die in der Szene besonders intensiv diskutiert werden. 2019 wurden zum Beispiel viel über MeToo gesprochen. Gab es denn neben Corona in diesem Jahr ähnlich intensiv geführte Diskussionen?
Ja, wir haben uns 2020 in mehrerer Hinsicht über das Staatsballett Berlin unterhalten und uns auch geärgert. Das kommt einem ja schon wie Jahre her vor, aber Anfang diesen Jahres gab es diesen großen Aufreger, als Sascha Walz und Johannes Oehmann als Doppelspitze des Staatsballett Berlin ziemlich überraschend ihren Abgang verkündet haben. Das ist nach einem gelungenen Start wirklich hochgradig deprimierend gewesen. Im Herbst diesen Jahres hat dann die Tänzerin Chloe Lopez Gomez das Staatsballett Berlin verlassen und über erlebte Diskriminierungen berichtet, dass sie wegen ihrer Hautfarbe rassistisch diskriminiert worden sei von einer Ballettmeisterin. Das hat natürlich großen Wirbel verursacht. Und jetzt hat die Intendanz angekündigt, Antidiskriminierungsmaßnahmen durchzuführen. Nun endlich, wir haben über die staatliche Ballettschule gesprochen. Da soll es zu psychischer und physischer Gewalt gegen Schülerinnen und Schüler gekommen sein. Also ich sage, an verschiedenen Stellen wurde deutlich, dass die Kunstform des klassischen Balletts einer generellen Überprüfung auf ihre Zeitgemäßheit bedarf. Das ist 2020 deutlich geworden.
Also einige negative Punkte, die Sie erwähnt haben. Hat denn das Jahr 2020 für den Tanz auch so richtig was Positives gebracht?
Ja, Finde ich schon. Und da hat Corona auch tatsächlich nochmal mitgeholfen. Ein wichtiger Schritt war in diesem Jahr die Diskussion über die soziale Situation von insbesondere freien Tänzerinnen und Tänzern. Wir haben ja viel über Kürzungen gehört in den letzten Jahren von Ensembles, Ensemblezusammenlegung. Die Situation der freien Tänzerinnen und Tänzer ist etwas, was in der Öffentlichkeit immer ein bisschen untergeht, aber deswegen nicht minder wichtig ist. Und da macht Berlin gerade mit einem Pilotprojekt vor, das in diesem Jahr gestartet ist, wie die häufig sehr prekären Lebensbedingungen von Tänzerinnen abgefedert werden können, nämlich durch einen monatlichen stipendiumartigen Zuschuss, der unabhängig von Aufträgen und Projekten gezahlt wird, nicht als ein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern als so eine Art Grundsicherung oder finanzieller Ausgleich für die, wie wir immer sagen, unsichtbare Arbeit, wie zum Beispiel das ganze tägliche Training. Das ist ein Modell, das in anderen Ländern, wie zum Beispiel Norwegen, längst üblich ist und in Deutschland bis vor ganz kurzer Zeit völlig undenkbar war und das jetzt befeuert durch die Corona-Krise und durch diese ganz, ganz vielen, wirklich ganz schwierigen Situationen, von denen wir gehört haben, in denen Künstlerinnen und Künstler sind, einen großen Aufmerksamkeitsschub bekommen hat, auch bundesweit, und dass der Bund inzwischen über solche Modelle, Finanzierungsmodelle von freien Künstlern spricht, ist ein ganz wichtiger Schritt.
Also wirklich ein positives Signal in die Tanzszene hinein. Das Tanzjahr 2020, der Rückblick war das von Elisabeth Nehring. Frau Nehring, Dankeschön.
Gerne.
Auch wenn man eine Straße schon 100 oder 1000 Mal entlang gegangen ist, wenn man die Augen bewusst aufmacht, sich Zeit nimmt, vielleicht mal nicht auf den Bürgersteig schaut, sondern nach oben, dort wo die Dächer sind, ja dann kann man auch in einer altbekannten Gegend immer wieder neue Dinge entdecken. Es kann durchaus sein, dass man dann zum Beispiel auf einer Fassade ein Gemälde sieht, das man früher übersehen hat oder das man zumindest nicht bewusst wahrgenommen hat. Im städtischen Dschungel kann man also nicht nur Kurioses entdecken, sondern auch Kunst, Street Art. Norbert Martins, er hat sich darauf spezialisiert. Er fotografiert seit 45 Jahren Wandbilder, und zwar in Berlin. Gerade ist von ihm der Bildband Street Art Galerie erschienen und er ist jetzt am Telefon. Herr Martins, einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr.
Wie sind Sie denn auf dieses Thema gestoßen? Man sitzt ja nicht zu Hause und überlegt sich, was will ich denn in den kommenden Jahrzehnten fotografieren?
Tja, einfach rein zufällig. Es war eben so, wir, also meine Frau und ich, wir waren spazieren im Tiergarten. Mein Fotoapparat habe ich immer am meisten mit. Und da sind wir zufällig an dem Wandbild Weltbaum 1 am S-Bahnhof Tiergarten vorbeigekommen und haben dieses Wandbild gesehen. Es war schon fertig, es war schon abgerüstet, aber ich war so fasziniert von dieser Größe und auch von dem Thema, so dass ich dachte, vielleicht gibt es noch mehr Wandbilder. Und daraufhin haben wir dann an den Bausenator geschrieben, ob er irgendwie Adressen für mich hat. Und ich habe dann auch eine Liste bekommen, so 12, 13 Adressen. Die bin ich dann mit meiner Frau dann abgefahren, damals noch mit dem Auto. Und dann haben wir die fotografiert und dann kamen immer mehr neue Fragen. Wie kommt denn so ein Wandbild an die Wand? Wie können die Künstler überhaupt die Perspektiven einhalten? Und so bin ich dann langsam in diese Szene hineingewachsen, sodass mich dann die Künstler schon anriefen, wir haben wieder einen neuen Auftrag. Und so habe ich mich mit vielen angefreundet, wie Gerd Neuhaus, Ben Wagin, Lutz Brandt, und so ist es immer weitergegangen.
Also gibt es eine gewisse Künstlerszene sogar, die sich darauf spezialisiert hat?
Ja, und zwar die Künstler, die damals, angefangen habe ich 1975 mit dem Wandbild von Ben Wagin, dass die Künstler ja unterstützt wurden vom Senat. Es waren überwiegend ABM-Maßnahmen wie Kunst im Stadtraum oder
ABM,
Farbe im Stadtteil.
ABM, ja, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.
Genau, ja, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, sodass die Künstler unterstützt werden. Das war ja wichtig, die sollten ja nicht abwandern, wir hatten ja die Mauer, und dass die Künstler finanziell unterstützt wurden für ihre Kunst. Sie haben anders gemalt auf der Tafel als an der Wand. An der Wand waren das immer meistens so Wettbewerbe, dass die Künstler Entwürfe eingereicht haben und dann hat der Senat entschieden, erster Preis, zweiter Preis, dritter Preis. Und die haben dann Geld dafür bekommen und der erste wurde meistens ausgeführt.
Sie haben 1975 angefangen, diese Bilder zu fotografieren. Ja. Das war damals ein relativ neues Phänomen, diese Wandbilder. Die kamen Anfang der 70er Jahre nach Deutschland. Wie lesen Sie denn, Herr Martins, wie lesen Sie denn ein solches Bild? Können Sie sofort Botschaften entdecken oder ist das vielleicht auch gar nicht das Ziel des Künstlers, irgendwelche Botschaften zu verbreiten?
Ja, am Anfang waren es natürlich Botschaften, politische Botschaften, hauptsächlich Umweltprobleme wurden dargestellt. Oder es waren Künstler wie die Gruppe Radgeb, die haben ortsbezogene Wandbilder bemalt. Zum Beispiel in der Flughafenstraße der Rosinenbomber. Der Rosinenbomber ist genau über dieses Haus geflogen und man kann heute dieses Bild noch sehen. Da ist der Rosinenbomber oben am Giebel und unten ist das berühmte Foto von dem Fotografen Ries gemalt worden, wo die Kinder auf diesen Trümmerbergen stehen und dem Rosinenbomber zuwinken. Ja? Das ist ein ortsbezogenes Wandbild.
Ihr Ausgangspunkt 1975 war West-Berlin, ganz klar. Wie haben Sie denn Ost-Berlin erlebt, als Sie diesen Teil der Stadt erstmals beobachtet haben, mit dem Ziel, Street Art zu finden?
Mein Buch kam, mein erstes Buch, Giebelfantasien, kam 1989 heraus und ein paar Tage später fiel die Mauer. Ja? Und ja, das fängt die ganze Sache wieder von vorne an. Ja, wo finde ich jetzt Wandbilder? Also ich rüber, mein erstes Wandbild war dann in Pankow. Da direkt im Zentrum eine Marktszene. Ja, und da habe ich überlegt, ja, wo könnte man mehr Bilder finden? Habe dann ja gesucht erst am Anfang, bis mir jemand gesagt hat, dass im Buch ein Archiv ist.
In Berlin-Buch.
Berlin-Buch. Und da bin ich hingefahren und da war wirklich ein Architekturbüro. Da waren alle Wandbilder waren genau registriert mit Fotos, mit Dokumentation. Und da schrieb ich mir dann die Adressen raus und bin die dann abgefahren und habe dann die Bilder gefunden. Ja, das war eine sehr interessante Sache. Daraufhin habe ich die Künstler wieder kennengelernt. Ja. Und das Einzige, was ich erstaunt war, dass es kaum politische Wandbilder gab.
In der DDR?
In der DDR, in Ost-Berlin. Also ich habe mich nur um Berlin gekümmert. Politisch habe ich immer erwartet, Pioniere oder ja, Bauernstaat oder Freundschaft mit Russland und so. Es war nicht. Es waren überwiegend dekorative Bilder, große grafische Bilder, so dass die Künstler sich nicht auf eine Schiene gedrückt haben. Mhm. Ja, also das war sehr interessant.
Erst das Malen mit Farbe und Pinseln, dann das Sprayen im Laufe der Zeit. Hat denn die neue Technik die Wandmalerei auch künstlerisch irgendwie grundlegend verändert?
Ja, hat sie. Und zwar ist es jetzt so, dass die Künstler, die jetzt nach Berlin kommen, nicht mehr einen Entwurf einreichen brauchen. Sie bekommen eine Wand gestellt, hauptsächlich von der Gewoback, ja, das gehört zum Street Art Museum und die können dann an der Stelle malen, was sie wollen. Und mit dem Sprayen geht es deswegen, innerhalb von 7 bis 10 Tagen schaffen die so ein Wandbild, was 75 gar nicht möglich war, hat man 1,5 Monate, 2 Monate gemalt, aber durch die Spraydosen geht es so schnell, getrocknet so schnell die Farbe, dass sie jederzeit weitermalen können, ja. Also deswegen brauchen die nur 7 bis 10 Tage für ein Wandbild.
Der Feind des Street-Art-Künstlers ist der Malermeister, der den Auftrag hat, eine Fassade neu zu streichen. Wie viele der Bilder, die Sie, Herr Martens, dokumentiert haben, sind denn längst übermalt oder vielleicht sogar erst mit Dämmplatten überklebt und dann noch übermalt worden?
Ja, also ich habe jetzt ungefähr über 900 Motive. Ich schätze jetzt, ich schätze, dass ungefähr noch 500 Bilder zu sehen sind. Also es sind viele durch Baulückenschließung verschwunden. So wie durch Wärmedämmung, zum Beispiel der berühmte Reißverschluss in der Sillestraße ist durch Wärmedämmung verschwunden von Gerd Neuhaus. Und so sind viele, viele Wandbilder schon verschwunden.
Stichwort Graffitis, ist das für Sie mehr Ärgernis als Kunst?
Also Graffiti, die illegalen Malereien, ist ein Ärgernis für mich. Trotzdem muss man immer wieder bewundern, die Kalligrafien, die da die jungen Leute da anbringen, diese 3 Buchstaben oder die Namen, muss ich immer wieder sagen, höchste Perfektion. Aber wenn man nur mit einem Feuerlöscher 1UP reinschreibt, das heißt One United Power, dann bin ich der Meinung, ist das Vandalismus und die zerstören ja auch damit Bilder.
Sie haben es eben schon angedeutet, Herr Martens, Berlin wird mehr und mehr verdichtet. Das bedeutet, Baulücken werden geschlossen, was wiederum zur Folge hat, dass es weniger freie Brandmauern gibt, also weniger Fläche zum Bemalen. Besteht denn die Gefahr, dass für diese Art Kunst schlicht und ergreifend irgendwann mal kein Platz mehr da ist?
Nee, das glaube ich nicht. Ich hatte 1989 auch gedacht, dass es jetzt damit der Wandmalerei generell zu Ende ist. Erstmal ist keiner da, der noch Geld hat. Die haben alle sich sehr zurückgehalten. Aber dann fing plötzlich das wieder von vorne an. Der Boom wurde immer größer. Die Wohnungsbaugesellschaften haben festgestellt, wenn sie ihre Häuser verschönern, die Frontfassade oder Giebelseiten, wenn sie die bemalen lassen, dann fühlen sich die Leute wohl, wenn auch ihnen das Motiv gefällt. Ich frage immer den Leuten, wenn die fertig sind, wie gefällt ihnen denn das Bild? Ach, da oben, wo die Katze sitzt, da wohne ich. Da? Also die Leute fühlen sich wirklich wohl in den Wandbildern. Die Solidarität hat mir erzählt, es ist eine Wohnungsbaugesellschaft, Ostberlin gewesen, die hat gesagt, die haben 100% jetzt Vollvermietung. Die
Leute wegen der Wandbilder?
Wegen der Wandbilder. Da hat damals die berühmte Gruppe City Creation gemalt aus Lyon. Die haben 1,5 Kilometer großes Wandbild gemalt, ja, und die Leute fühlen sich sauwohl.
Wandmalerei in Berlin, fotografiert und auch dokumentiert von Norbert Martins. Street Art Galerie heißt sein neuestes Buch. Herr Martins, Dankeschön.
Bitte, ich habe auch zu danken.
Was ich hier jetzt formuliere, ist eine Ansage zum Thema Absage. Wenn man nach Absagen 2020 googelt, dann erhält man mehr als 26 Millionen Treffer. Von den Gottesdiensten bis zum Oktoberfest, von der Frankfurter Buchmesse bis zu den Olympischen Spielen in Tokio. Die kleinen und die großen Absagen und die entsprechenden Korrekturen in unseren Kalendern. Was haben wir da alles eingetragen, um es dann traurig wieder auszutragen bzw. durchzustreichen? Gerd Brendel mit seinen Gedanken zum Thema Absagen.
Was dieses Jahr los ist, war so nicht geplant.
Geplant waren Termine, unumstößliche, verlässliche Pfeiler der Sicherheit im modernen, unübersichtlichen Alltagsleben zwischen Beziehungsstress und globaler Nachrichtenlage. Termine wie der Papstsegen an Weihnachten, der Urlaub am Strand, der 90. Geburtstag der Lieblingstante oder wie die Wagner-Festspiele in Bayreuth. Stattdessen
abgesagt.
Theatertreffen?
Selbstredend abgesagt.
Oktoberfest?
Abgesagt.
Christkindlmarkt
ist abgesagt.
Und. Festivals, Tagungen, Filmpremieren, Theaterpremieren, alles
jetzt abgesagt.
Im Frühjahr und Herbst oft auf den letzten Drücker. So als wollten die verantwortlichen Organisatorinnen und Intendanten es selbst nicht glauben. Die Kulturnation Deutschland, im Rest der Welt gerne belächelt für ihre sprichwörtliche Pünktlichkeit und Verlässlichkeit im freien Fall. Das Zögern der Verantwortlichen bis zur letzten Minute war nicht immer der verwegenen Hoffnung wider alle Vernunft geschuldet, sondern folgte auch sehr vernünftigen Überlegungen des Vertragsrechts. Aus eigener Verantwortung abzusagen, nämlich bedeutet auf jeden Fall eins: Ausfallhonorare für Gastschauspieler an Theatern zum Beispiel. Dann lieber mit den eigenen Absagen auf die Absagen einer höheren Instanz warten, der Gesundheitsämter, der Landesregierungen. Die Absagekultur trennte in diesem Jahr oft nur ein kleiner Absatz in den Verträgen von der Unkultur sich eingegangener finanzieller Verpflichtungen mit dem Verweis auf das Kleingedruckte zu entledigen. Bei höherer Gewalt sind die verabredeten Konditionen unwirksam. Mit diesem Satz ließ manch Stadttheater seine freiberuflichen Schauspieler im Regen stehen. Dabei konnten sie sich auf die engen Budgetvorgaben ihrer öffentlich subventionierten Häuser berufen. Steuergelder nur für erbrachte Leistung. Immerhin gab es auch echte Errungenschaften auf dem Gebiet der Absagekultur. Das Land Berlin gestattete seinen subventionierten Häusern ausdrücklich Ausfallhonorare in Höhe von 60% für pandemiebedingte Spielplanstreichungen.
Statt Konzerten und Vollgas, das hat keiner geahnt, wurde
das Jahr 2020
jetzt abgesagt.
Nicht nur Veranstalter oder Theaterintendanten, irgendwann traf es jede und jeden, auch im privaten Umfeld.
Es hat wehgetan, abzusagen.
Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, das rituelle Weihnachtsessen mit der Familie, Rendezvous, gar nicht zu reden von den ausgebliebenen Besuchen am Krankenbett. Kein Ausfallhonorar der Welt ersetzt die Flirts am Bartresen und die Zufallsbegegnungen im Nachtleben. Wen treffen? Wem absagen? Mit einem Mal mussten wir die Folgen physischer Distanz gegeneinander abwägen. Infektionsrisiko gegen Entfremdung von den Liebsten. Immerhin, mit dem Verweis auf die höhere Epidemiegewalt ließen sich problemlos Besuche bei nervigen Verwandten und anstrengenden Bekannten absagen. Aber ob das jetzt als Trost der Absagekultur verbucht werden kann? in diesem ganz schön trostlosen, abgesagten Jahr 2020.
Gerd Brendel und seine Gedanken zum Thema Absagen.